Danke. Dann spreche ich. Ja, hallo, kurz vor Wochenende. Ich wollte ganz kurz, bevor wir mit unseren Inhalten anfangen, kurz auf Anmeldestatus hier mal darauf aufmerksam machen. Hier sind jetzt 17 Personen angemeldet. Diese Anmeldung ist insofern wichtig, als für unsere Gruppenarbeit brauche ich eine ganz bestimmte Zahl. Der Besuch im Dialogmuseum kostet Geld und ich muss ja die Zahl irgendwie eingrenzen, die dann bereit sind, in dieser Gruppenarbeit teilzunehmen. Deswegen werde ich aus ausschlaggebender Zahl hier das sehen. Also die Leute, die hier zugänglich sind, weil ich muss ja auch die namentlich die Aufgaben verteilen und dann natürlich auch entsprechend die Verantwortlichen kennen für die eine oder andere Aufgabe. Deswegen diejenigen von Ihnen, die jetzt noch nicht mit diesem Tool hier, Einschreibungstool, vertraut sind, bitte vielleicht im Katalog, im Suchfenster linguistische Pragmatik eingeben, diesen Kurs finden, da reingehen und dann einfach anklicken. Ja, mit HZ-Account auf OLAT anmelden, Katalog anklicken, da ist Suchfenster und im Suchfenster eben linguistische Pragmatik eingeben, so wie es hier steht und erscheint dann diese Oberfläche. Man geht dann auf dieses Einschreibungstool und klickt hier einfach hier auf Einschreiben. Und dann ist die Sache einfach damit erledigt. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich hier. Nee. Ja, das ist die Aufgabe. Okay, worüber sprechen wir heute? Wir haben in der letzten Sitzung einige relevante Aspekte der linguistischen Pragmatik angesprochen. Die waren nicht alles war klausurrelevant, besonders haben wir aber zum Schluss gesagt, dass die Tabelle von Birwisch mit Kontext bzw. Semantik, Kontext und Interaktion, diese drei Übergänge. Und dann haben wir gesagt, dass solange wir innerhalb der Bedeutungsebene eines Lexems befinden, dann sind wir innerhalb der Sprache. Solange wir noch größere Diskurse, Kontexte betrachten, dann sind wir immer noch innerhalb einer Sprache. Aber sofern wir irgendwelche Interaktionen, handlungsbezogene Aspekte einbeziehen, dann verlassen wir die Grenzen des rein Sprachlichen und begeben wir an verschiedene nicht sprachlichen Aspekten. Und das haben wir besonders in Augenschein genommen. Davor haben wir noch über John Austin gesprochen, über sein berühmtes Buch. Das habe ich heute hier in Reklamversion mitgebracht. Das ist nicht mehr als das. Ja? Ich habe tatsächlich bei Amazon geguckt und das kostet, glaube ich, mit Versand 3 Euro. Es lohnt sich tatsächlich zu kaufen. Das Buch lässt sich sehr gut lesen. Das habe ich in der letzten Sitzung auch erwähnt. Es sind in der guten linguistischen Tradition nicht als Werk geschrieben im Sinne von Einleitung, Hauptteil und Schluss, sondern das sind einfach Aufzeichnungen oder kleine Notizen, zusammenhängende Notizen aus 12 Vorlesungen, die Austin gehalten hat. Das sind 12 Vorlesungen und genauso lässt sich das auch lesen. Heute wird das für uns auch ein paar Auszüge da, ich möchte daraus zitieren, deswegen wird das auch für uns das Thema sein. Das ist das zweite Buch, was ich auch empfehle. In der letzten Sitzung habe ich das auch als Bild gezeigt, das ist jetzt live. Das ist John Searle oder Searle, Sprechakte heißt das. Der gilt als Schüler von Austin, aber tatsächlich im Sinne nur, der von ihm gelernt hat, aber was ganz anderes daraus gemacht hat. Ja? Also er hat das fortgesetzt, was Austin begründet hat, hat aber was anderes daraus gemacht und das, was das war, das sprechen wir dann später. Und das ist die weitere, eine Stufe höher, der auch wiederum ein Schüler von Searle war, also die dritte Generation von Austin. Und der hat tatsächlich ein handfestes Handbuch geschrieben über Pragmatik. Alles davor ist nur just Abhandlungen über Pragmatik und sich Gedanken machen, was sind eigentlich die handlungsbezogenen Aspekte der Sprache. Von Disziplin sprechen wir erst tatsächlich hier, weil hier eben der Bereich ganz klar eingegrenzt wird, was eigentlich Pragmatik ist und was man innerhalb der Pragmatik zu tun hat. Deswegen habe ich das jetzt mitgebracht und wir werden auch einen Teil hier auch noch ganz kurz zitieren. Worauf ich sehr viel Wert lege, dass wir einerseits ein Kontinuum für uns entwerfen von diesen drei Autoren, einerseits, aber andererseits sehen, was jeder von denen geleistet hat. Was war das Novum, was alle drei im Endeffekt erbracht haben. Und es ist vielleicht, diese Sitzung ist vielleicht teilweise abstrakt, aber ich werde versuchen, bestimmte Dinge zu exemplifizieren, sodass diese abstrakten Inhalte doch vielleicht verständlich werden. Denn linguistische Pragmatik fußt sehr stark auch in der Philosophie. Und besonders in der Philosophie, die vor Austin sehr aktuell war. Und auch in der Zeit, also wenn die Namen sowas wie Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein euch was sagen, auch nicht nur die Namen, sondern auch was dahinter steckt, auch die Entwicklung des 20. Jahrhunderts von der formalen Semantik zur Kritik dieser formalen Semantik und dann irgendwann mal ist es logisch, dass jemand wie Austin auftaucht und sein Buch schreibt. Aber all dafür, ich werde versuchen, das irgendwie dann so auf Schlüsse runterzubrechen, dass das verständlich wird. Ich habe in der Regel immer ich ziehe einmal Fazit in eine Sitzung. Heute habe ich drei Folien, also drei Fazits. Fazite? Fazits? Fazita, ja. Wie auch immer. Ja, jetzt werden wir so wie Helge Schneider. Kennt ihr das? Die Klöße, Klössata in Bayern. Kennt ihr nicht? Okay. Oh, ja. Okay, Helge Schneider ist gut. Das stört. Dafür brauchen wir eine kurze Retrospektive der Sachen und wir werden gleich mit einer Aufgabe beginnen. Das wird aber ersichtlich erst später, wenn wir fertig sind mit der Sitzung. Hier ist ein mesopotamischer Legende über die Schöpfung der Erde. Das ist alttestamentarischer Auszug aus dem Alten Testament. Das ist auch aus dem Alten Testament, aber Buch Moses und Genesis. Und das, worum es hier gehen soll, diskutieren Sie die göttliche Handlung im Schöpfungswerk als mögliche Sprechakte. E fehlt hier. Verwende dafür Kommentarfunktion und diese Funktion soll jetzt langsam allen vertraut werden. Einfach sich hier irgendeinen Account anlegen, jedes Mal neues Account anlegen und hier als Kommentar vielleicht das mal kurz durchlesen und da sind performativer versteckt und mal überlegen, das, was wir heute besprechen über Sprechakte, das wir in den nächsten Sitzungen besprechen über Sprechakte, was sie sind, ob das, was man hier beschreibt, ob die Schöpfung der Welt vielleicht ein Sprechakt war von einer autorisierten Person. Ja. Das ist das, was einfach zur Überlegung. Solche Sachen kommen hin und wieder, nicht in dieser Form, aber trotzdem in der Klausur. Wir brauchen für diese Veranstaltung, für heutige Sitzung, eine Kontrastierung von zwei Begriffen. Und eine von denen heißt Zwei-Welten-Modell. Und das ist jetzt nicht schon eine Schnittmenge zwischen Philosophie und Sprache, aber das ist trotzdem etwas mehr philosophisch. Wir brauchen aber trotzdem diese Perspektive, um damit umzugehen, was wir eigentlich in diesem Seminar zu tun haben. Ich lege auch Wert deswegen darauf, dass diese Kontrastierung oder dass ich was daraus erwarte, uns auf einen empirischen Weg rausbringen soll. Ja? Also wie in der empirischen Sprachwissenschaft linguistische Pragmatik verstanden wird. Das ist sehr wichtig, also methodisch wichtig, aber auch generell wichtig für die Einstellung. Man nennt das Zwei-Welten-Modell auch intellektuelles Bild, ja? Intellektualisierung des Sprachbilds. Ja, warum auch immer. Das heißt jetzt nicht, das Gegenbild heißt jetzt nicht, dass das irgendwie nicht intellektuelles Bild ist. Damit hat das nichts zu tun. Also unter Intellektualisierung ist ja eher eine abstrakte Kompetenz gemeint. Eine abstrakte Kompetenz als Sprache. Und das werden wir jetzt gleich besprechen. Ja, aber das sind einfach die Variablen, die sich gegenseitig in verschiedenen Kontexten ersetzen. Die Autorin habe ich hier, Saussure, allen bekannt, Chomsky, Searle, das Buch habe ich gezeigt, und Habermas, eine Frankfurter Schule, momentan in München. Hat jemand Habermas hier gehört? Hier? Nee, ne? Er kommt hin, hast du ihn gehört hier live? Er kommt hin und wieder hier, also zu 100-jährigen Jubiläum war er hier. Also nutzt die Möglichkeit, es ist ihn zu hören, ihr werdet eines Tages stolz drauf sein, einmal live erlebt zu haben. Das ist schon eine Geschichte für sich. Und es gibt nicht das nicht-intellektuelle Sprachbild, demnach nur eine Welt gibt und Sprache nur als Fall oder Anwendung gilt, und dafür als Vertreter gelten Wittgenstein aus der philosophischen Seite und Austin, was er auch immer war, Philosoph, Sprachwissenschaftler, Pragmatiker, whatever. Worauf geht dieses Zwei-Welten-Modell zurück? Zunächst mal auf die Definition, wie wird einfach Sprache aufgefasst? Was ist eigentlich Sprache? Und in diesem Modell wird geglaubt, dass es einerseits ein abstraktes Modell, ein transzendentales Modell der Sprache gibt. Das ist eine sogenannte reine Sprache. Wie soll diese Sprache aussehen? Dort sind alle Standardregeln der Verwendung einer Sprache. Zum Beispiel die Grammatik, die deskriptive Grammatik, die wir kennen. Nehmen wir, wie soll reines Deutsch aussehen? Ja, also das ist irgendwo ein abstraktes System, wo auch immer, ich weiß es nicht. Also nach Chomsky würde das irgendwo ein Black Box sein. Ja, nach Habermas würde das eine Universalpragmatik sein. Ihr kennt ja von Chomsky UG, Universal Grammar. Ja? Sowas gibt es auch bei Habermas als Universalpragmatik. Ja? Also so wie universale grammatische Regeln nach Chomsky angeboren, als Disposition, biologische Disposition. Das ist perfekt. Ja? Stellt euch die perfekte Sprache vor, mit allen Regeln, die dazu gehören. Mit den allen Ausspracheregeln, Wortbildungsregel, Satzbildungsregel, Diskursbildungsregel, Verwendungsregel, wenn wir Habermas auch noch dazu nehmen. Bei Chomsky ist diese Verwendungsregel nicht dabei. Ja? Das ist die abstrakte Sprache, abstrakte, reine Sprache. Empirisch nicht zugänglich, aber man geht davon aus, dass sowas existiert. Für das Zwei-Welten-Modell brauchen wir, das wäre ja von diesen zwei Welten eine Welt. Und in dieser Welt, wo sie auch immer existiert, gibt es reine Sprache. Und die zweite Welt, also der zweite Teil des Modells, ist die konkrete Realisierung bei einer ganz bestimmten Person, in einer ganz bestimmten Sprachgemeinschaft, in einer ganz bestimmten Interaktion. Ja? Also da gibt es ein abstraktes Modell, irgendein abstraktes Phänomen mit all diesen Regeln, und dazu gibt es eine konkrete Realisierung. Wenn wir das in Chomsky-Sprache übersetzen, wir übersetzen das aber in Einzelnen gleich, wie Saussure das eigentlich begrifflich deckt. Und bei Chomsky würde das heißen, es gibt universale Prinzipien und konkrete Realisierung als Parameter. Okay? Prinzipien und Parameter, das sind zwei Grundpfeiler der generativen Grammatik. Es gibt universale Prinzipien, wir alle werden bereits, wenn wir irrekursiv als Menschen quasi biologisch kundgeben, dass wir da sind, ab dem Moment, man sieht unsere Nase nicht, aber die Nase ist bereits verschlüsselt irgendwo im Genom, und Chomsky geht davon aus, so wie die Nase verschlüsselt ist, ist auch unsere Sprachfähigkeit, Sprache, diese universale Prinzipien auch verschlüsselt. Man braucht einfach später Zeit, damit die Nase auch bestimmte Formung und Beschaffenheit annimmt. Und dann nimmt auch die Sprache eine ganz bestimmte Form und Beschaffenheit an. Das sind die abstrakte Prinzipien und die konkrete Realisierungen als Parameter. Ja? Das sind die zwei Welten. Im Endeffekt, sowohl Zwei-Welten-Modell als auch eben nicht intellektualisiertes Sprachbild sind Antworten auf die Frage, was ist eigentlich Sprache? Ja? Also es gibt dieses Abstrakte, können wir auch als universales Sprachmuster begreifen. Ja? Und es gibt eine raumzeitlich situierte Anwendung. Was heißt raumzeitlich situierte Anwendung? Ich meine, es gibt reines Deutsch irgendwo, und diese Prinzipien wurden vor 1400 Jahren angewandt worden, vor 1000 Jahren angewandt worden, und die werden gegenwärtig angewandt. Also es ist raumzeitlich irgendwo verortet und verzeitet. Die Anwendung ist verortet und verzeitet. Aber wie das genau aussieht, Ja, das kann man ja als Beispiel zum Beispiel ein Grammatikbuch nehmen. Eine deskriptive Grammatik der Standardsprache, das könnte zum Beispiel so ein Abbild sein, dessen wie so eine Grammatik oder so eine Struktur aussieht. Aber zumindest das ist die erste Ebene. Jetzt kommen wir zu Chomsky. Ich glaube, Chomsky kennt jeder, der zweitmeist zitierter Mensch der Welt nach Bibel und Karl Marx und was weiß ich. Und hier habe ich eine sehr wichtige, eine der Kernaussagen vielleicht dieser Sitzung. Ja. Nö, das ist ja eigentlich rein deduktiv. Ne? Also was kann ja aus für Deduktion für Schlüsse ergeben? Also er geht davon aus, dass das da ist, also was wir da haben, das lässt sich alles auf universelle Prinzipien zurückführen. Und ich weiß nicht, vielleicht lohnt sich da die Diskussion zwischen Chomsky und Skinner, eines Psychologen in den Ende der 90er Jahren, der ein rein behavioristisches Modell entworfen hat über Reiz und Reaktion, dass Sprache quasi Reaktion auf Reize sind. Kinder werden geboren als Tabula Rasa, als freie Blätter, also saubere freie Blätter, ja. Und die werden beschriftet, indem die in einer bestimmten Sprachgemeinschaft angeboren werden. Und Chomsky, und man nannte, also wie diese Reiz, auch durch diese einen Reizreaktion als Sprache entstand, dazwischen war das als Skinners Box, so nannte man das, betrachtet worden. Ja? Und Chomsky hat das kritisiert und hat gesagt, nein, wir werden nicht als Tabula Rasa rein sprachlich geboren, sondern wir werden bereits mit sprachlichen Prinzipien ausgestattet, quasi mit einer Disposition angeboren. Aber entweder steigt man in diese Diskussion und nimmt man die solide empirische Frames, also den Kontext, muss man ja beiseite legen. Ansonsten kann man in diese Diskussion nicht einsteigen. Das ist das Problem. Ja? Ich weiß jetzt, also wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt, was in Blackbox passiert, also das weiß kein Mensch, aber man kann einfach sagen, für mich ist Wissenschaft, wenn ich auf etwas inferiere, rein inferenziell, auf etwas komme, und ich habe zwar kein Krokodil gesehen, aber ich habe schon mal ein Wasser gesehen und ich schließe darauf, dass irgendwo die Krokodile existieren, obwohl ich noch keins gesehen habe. Ja, also so ungefähr kann man das erklären. Wolltest du was sagen?
Ich wollte sagen, dazu gibt es ein Buch Sprachinstinkt.
Genau, von Steven Pinker, ja. Eben, also das ist der Punkt. Von daher, das ist Inferenz. Ja? Und das Ding ist einfach, also so wie ich das erlebt habe, zumindest in MIT, ist das sehr wichtig. Also es ist wirklich so eine Grundglaube oder fundamentale Glaube daran. Allerdings, so wie ich das hier, also in der empirischen Sprachwissenschaft erlebt habe, die Frage ist einfach nicht wichtig an der Stelle. Also es ist nicht entscheidend. Ja? Also das Einzige, was entscheidend ist, ist ein linguistisches Datum. Und so wie Wittgenstein das sagt, die Sprache, also die Welt ist das, was der Fall ist, also die Sprache ist auch nur das, was der Fall ist. Ja? Sobald wir untersuchen, wirklich nur die Dinge, die bereits als Sprache gebraucht worden sind. Das sind quasi Ergebnisse eines ganz bestimmten Gebrauchs, was wir als Empiriker untersuchen. Deswegen eigentlich dieser Streit ist eigentlich Streit darüber, was soll eigentlich Sprachwissenschaft untersuchen. Ja? Und wenn wir sagen, okay, auch wenn das irgendwo irgendwas existiert, auch wenn wir eines Tages mit Skalpell Cortex öffnen und die zwei Sprachzentren so untersuchen, dass wir tatsächlich für einen Deklarativsatz eine Verbindung zwischen zwei Nerven und Transmitter dazwischen nur für Deklarativsatz finden können, das ist nicht unser Ding. Das sollen die Neurolinguisten machen. Wir sind das eben nicht. Ja, also deswegen, auch wenn jetzt irgendwo more, also die Geschichte mit FOXP2 kennst du ja, mit diesem Sprachgenom, mit Syntaxgenom. Es werden immer wieder solche Sachen kommen. Und jetzt gibt es noch, neulich gab es ja in derselben Zeitschrift jetzt die neue Bilder. Ich habe das gesehen, es sind gut die Hälfte dieser Zeitschriften. Das ist polygraphisch wunderbar gemacht. Das ist lit einzukaufen gleich. Es waren dieser Spektrometer ist noch tiefgreifender. Der kann tatsächlich beim Sprechen Gehirn komplett durchscannen. Ursprünglich gab es ja nur die Oberflächebilder und das kann ja tatsächlich durchgehen, das farblich immer wunderbar abbilden. Und seit jetzt HD gibt es, dann sind die Bilder immer noch besser. Und in der Zeit gab es eine Kritik darüber mit einem Satz, was das alles zunichte gemacht hat. Bunt tapeziertes Oberstübchen hat er das genannt. Das war tatsächlich die bunte Bilder von Oberstübchen. Das war das Beste. Ja. Deswegen, es ist eine Frage des... ich meine, womit möchte ich tatsächlich als empirischer Sprachwissenschaftler beschäftigt sein? Ja, wenn du das für dich entschieden hast, dann hast du das eigentlich. Und das ist dann nicht mehr relevant. Die Diskussion ist nicht mehr relevant. Das ist das einfach. Was für mich aber, ich möchte jetzt gleich, was ich gesagt habe in der ersten Folie, dass dort irgendwo ein ideales Modell der Sprache existiert und wir tun nichts anderes, als dieses ideale Modell in jeweiligem Sprechen zu realisieren. Mehr tun wir nichts. Irgendwie haben wir Vorstellung wahrscheinlich darüber, was das sein soll. Wir haben das irgendwie mitbekommen oder als biologische Ausstattung bekommen und dann realisieren wir das jetzt. Also das ist die Zwei-Welten-Modell. Da gibt es aber ein Problem und das Problem habe ich jetzt aufgeschrieben. Menschliches Handeln und wenn wir sprechen als Handeln, menschliches Handeln betrachten, beinhaltet die Möglichkeit, dass es was misslingen kann. Nun, die Frage ist, also ich meine, wenn man spricht, macht man ständig irgendwelche Fehler. Grammatischer Art, man braucht nur mich hin und wieder zuzuhören. Man macht irgendwelche semantische Beschreibungsfehler. Man macht manchmal auch handlungstechnisch Unsinn. Ja? Man stellt in falsche Interaktion falsche Frage oder gibt falsche Antwort in einer falschen Interaktion und so weiter und so weiter. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, sondern wir scheitern sehr oft beim Sprechen. Entweder grammatisch oder pragmatisch oder syntaktisch oder semantisch, wie auch immer. Das ist ständig, das passiert ständig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sollten wir tatsächlich eine ideale Vorstellung oder sollten wir tatsächlich von einem idealen System Gebrauch machen, dann sollte die Möglichkeit zu scheitern eigentlich nivelliert sein. Also das soll eigentlich nicht geben. Das ideale System soll tatsächlich immer garantieren, dass wir alles, wenn wir das System beherrschen, vorausgesetzt, dass wir das auch tatsächlich perfekt gebrauchen. Warum sollte ich tatsächlich Kenntnis von so einem System haben? Aus welchem Grund soll ich da trotzdem Fehler machen? Aus welchem Grund soll eine Konversation trotzdem scheitern? Sollte ich tatsächlich von einem Universal Grammar, so wie Chomsky, oder Universal Pragmatik, so wie Habermas, Vorstellung haben? Das ist eine rhetorische Frage und das ist auch vielleicht ein Stück weit nicht linguistische Frage. Aber das ist aus meiner Sicht sehr berechtigte Frage und eine sehr schöne Frage. Ja? Rhetorisch in dem Sinne, dass es keine Antwort braucht, aber trotzdem irgendwie eine große Defizite des Zwei-Welten-Modells anzeigt. Es kann etwas nur in der Ausführung misslingen. Bedeutet, dass die Sprache, wenn das tatsächlich nur in Form der Ausführung existiert, tatsächlich nur auf einer Ebene während der Ausführung und nur in der Ausführung existiert und nicht als abstrakt und nicht irgendwo abgelegt a priori und wie auch immer haben wir Kenntnis davon. Und wie ich hier geschrieben habe, also Austin beziehungsweise ein ideales System kann nicht misslingen und ist damit kein menschliches Handeln. Das wiederum setzt voraus, dass wir von vornherein das nicht die Sprache, das ist ganz wichtig, sondern das Sprechen als ein menschliches Handeln voraussetzen. dass wir die Sprache an sich als nicht existent erklären und als Empiriker sagen, das Einzige und das Alleinige, was existiert, ist das Sprechen, das Gebrauchen eines Systems. Ja? Also das sind zwei Lager und man sieht, die sind komplementär, also da gibt es keine weiche Übergänge, das ist tatsächlich entweder oder Relation. Und also Chomsky meint zum Beispiel, also die zwei Begriffe, Kompetenzbegriff ist klar. Er deckt eben dieses abstrakte Wissen über Prinzipien, über Ideales, das Kenntnis über das ideale System, nennt er einfach Sprachkompetenz. Das ist die Nase. Sprachkompetenz, das ist die Prädisposition biologischer Natur, mit der wir angeboren werden. Wir haben Vorstellung, also wenn man jetzt tiefer weitergeht, nicht bei Pinker steht das auch in diesem Steven Pinker, kennt ihr Steven Pinker? Gib mal YouTube Steven Pinker, der ist an sich ist er ein Philosoph und der schreibt wunderbar. Ja? Also er ist einer der besten Marketing, also wenn ihr etwas vermarktet möchtet, bezahlt ihn. Es kostet jedes Cent, den er bezahlt. Also der hat auch die Theorie von Chomsky sehr gut mit zwei Büchern. Er hat zwei Bücher, das zweite habe ich nicht gelesen, aber das erste, Sprachästhetik, ist sehr gut. Und der macht auch natürlich so eine E-Lecture-Videos darüber. Er ist, glaube ich, Psychologe, nicht Linguist, aber er schreibt unglaublich gut. Und Steven Pinker schreibt, dass zum Beispiel diese Sprachkompetenz beinhaltet solches Wissen wie, ich brauche zum Beispiel etwas, Sachlagen oder Bewegung auszudrücken. Und dafür wird von meisten Sprachen als Part of Speech Verb bereitgestellt. Ich brauche etwas als Dinge, Eigenschaften auszudrücken. Und, und. Also das sind die Vorstellungen, mit denen man geboren wird. Und dann aufgrund der Sprachgemeinschaft, der man geboren wird, besetzt man diese Frames. Man hat ein Frame, ich brauche jetzt einen Ausdruck, um Bewegung von Punkt A zu Punkt B zu ausdrucken. Und dann, okay, in dieser Sprache, wo ich gerade geboren bin, warum auch immer, gibt es die und die und die und die Lexema, und zwar und die und die und die Paradigmen. Okay, das nehme ich jetzt, das gebrauche ich jetzt. Aber die Erwartung, dass ich sowas suche, habe ich schon bereits quasi als Neugeborener da. Ja? Das ist der Kompetenzbegriff. Und dann gibt es der zweite, also ein Pendant dazu, Performance. Ja? Performance ist das jeweilige Sprechen, das die jeweilige Gebrauch oder Verwendung des Kompetenzens. Chomsky ist klar, dass der Gebrauch voller Misslingen ist. Und deswegen schreibt er, dass Performance ist die Verzehrung der Kompetenz. Ja? Obwohl er das nie erklärt, warum. Ja? Also das heißt, also Performance ist quasi so eine amateurhafte Verwendung eines idealen Systems. Ja? Deswegen geht er auch, ja, bleiben wir irgendwie für meinen Geschmack zu lange bei Chomsky, aber trotzdem vielleicht, um das trotzdem nicht offen zu lassen, in seiner Grammatik geht er von einem idealen Sprecher. Ja, er sagt, es gibt einen Native Speaker einer Sprache, biologisch gesund, leidet nicht unter Aphasie, Dyslexie oder lalala, als sprachlich bedingte irgendwelche Krankheiten, biologischer Natur. Und er sagt, er hat komplettes System dieser Sprache bereits realisiert. So ein idealer Sprecher reicht aus, die Kenntnisse dieses Sprechers, wir können das irgendwie abfragen, um eine Grammatik dieser Sprache niederzuschreiben. Jetzt überlegt mal, wie fremd das für einen empirischen Sprachwissenschaftler ist, diese Vorstellung. Weil er weiß, dass es gibt ja Verzerrungen, es gibt Missinterpretationen, Missverwendungen und so weiter. Und deswegen sagt er, okay, ich gehe von einem idealen Sprecher aus. Ich für meine Muttersprache kenne ich so einen idealen Sprecher nicht. Vielleicht kennt ihr für eure Muttersprache jemanden, der, ich weiß nicht, fürs Deutsch würde ich sagen, Klaus Kleber, männlich, weiblich, vielleicht Marietta Slomka, weiß ich nicht. Ideal. Ja, ich mag zumindest, wie die sprechen. Aber ich weiß nicht, ob die ideale Sprecher sind, das weiß ich nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das mitnehmen, dass jeweilige Kommunikation kann scheitern und deswegen gehen wir ganz kurz, da fliegen wir nur rüber, weil im Endeffekt Kompetenz-Performance-Dichotomie hilft uns hier auch, um eben Dichotomie Lang-Parole auch gegenüberzustellen. Also hier haben wir Lang als Sprache und Parole sprechen. Und Saussure, wie Chomsky sagt, Gegenstand der linguistischen Forschung ist Lang, also Sprache, und nicht Parole sprechen. Warum? Das ist auch ein interessanter Punkt, warum. Nämlich, weil Sprechen ist variabelreich. Anhand der gesprochenen Sprache eine Grammatik zu schreiben, ist unglaublich schwer. Deswegen, die Grammatiken, die ihr habt in euren Sprachen, die ihr studiert oder selbst kennt, sind zu 99% noch vor kurzem aufgrund der geschriebenen Sprache geschaffen worden. Nicht aufgrund der gesprochenen Sprache. Warum? Weil die gesprochene Sprache ist so variabelreich, hängt von den Personen ab, hängt von dem Bildungsstand ab, hängt vom Migrationshintergrund ab, alles Mögliche, dass es sehr schwer ist, dort ein einheitliches Regelsystem zu beschreiben und das als deskriptive Grammatik niederzuschreiben. Deswegen nennt man was? Bibel, wenn sonst nichts auf dieser Sprache ist. Alice in Wunderland, keine Ahnung, Märchen. Periodik, wenn auf diese Sprache Zeitungen verlegt werden. Und natürlich Wissenschaft oder Belletristik aller Art, wenn das existiert. Aber alles in der geschriebenen Form. Deswegen sagt ihr, okay, Sprache, weil Sprache ist irgendwo dokumentiert. Ja? Humboldt nennt die geschriebene Sprache mumienhafte Abbildung der Sprache. Ja? Das ist trefflicher, geht gar nicht. Die Grammatiken gehen auf Mumien zurück und nicht auf lebendige Pharaonen, wenn man so möchte, wenn das man nach, frei nach Humboldt. Ja? Aber man muss auch sagen, dass seit wir Korpuslinguistik haben, seit wir Möglichkeit haben, größere Daten zu speichern, seit wir über schlaue Algorithmen verfügen, die uns erlauben, digitale Daten doch in einem System, überschaubaren System runterzubrechen, seitdem gibt es erste, also das Englische hat über 10 Autoren, die die Grammatik des Englischen nur ausschließlich aufgrund der gesprochenen Sprache geschrieben haben. Das heißt nicht, dass die auf einmal die Regeln des Englischen revolutioniert haben, aber ich habe eine Grammatik von denen mal reingeschaut. Die Beispiele kamen ja viel adäquater vor. Die waren tatsächlich aus einem gesprochenen Kontext heraus. Und da gab es natürlich Verschiebung von Verschiebung von Fokus in Syntax auf Ellipsen, auf Auslassungen, die in der gesprochenen Sprache sehr oft vorkommen, als in der geschriebenen Sprache. Okay? Das ist auch genau das Gleiche wie auch bei Chomsky später. Und er schreibt auch, Sprache ist ein Potenzial, ja? Auch abstrakt. Also Potenzialität muss noch realisiert werden. Ja? Also es ist sehr ähnlich. Ich habe noch hier die Argumente dagegen geschrieben, das ist fürs Zuhause. Jetzt kommen wir zu Searle, und Searle ist, wie ich vorhin sagte, der hat mehr oder minder die These von Austin fortgesetzt, hat hier aber, wie ich am Anfang ganz kurz gesagt habe, auch modifiziert. Die haben eine riesige Schnittmenge mit Austin zusammen, aber es gibt natürlich auch Differenzen, und Searle ist auch in dieser Richtung wie Saussure und Chomsky zu denken. Und er bringt zum ersten Mal Begriff Regeln. Die Regeln. Ja? Und er bringt zwei Arten von Regeln, regulative und konstitutive Regeln. Ja? Er geht davon aus, dass die regulative Regeln sind sowas wie Imperativer, wenn x, dann tu y, zum Beispiel. Oder die konstitutive Regeln, x gilt als y im Kontext c. Das heißt, wenn zum Beispiel beim Schachspiel der König keinen Zug mehr machen kann, ohne dabei, dass er zum Opfer fällt, ist es ein Schachmatt. Okay, das ist konstitutive Regeln. Es gibt eine ganz bestimmte Regel, die in einem Kontext quasi zum Tragen kommt. Und er meint, dass Sprechen, wenn das ein soziales Verhalten ist, also vorausgesetzt, dass das ein soziales Verhalten ist, ist ein regelgeleitetes Verhalten. Die Frage ist nur, welche Regeln? Regulative Regeln oder konstitutive Regeln? Er tendiert zu konstitutiven Regeln, aber wir werden sehen, dass wir auch regulative Regeln als kulturelle Konventionen haben. Beispiel. Was habe ich vorhin dich gefragt? Genau. Wie habe ich das formuliert? Genau. Ich habe dich und was hast du danach gemacht? Genau. Wobei ich eigentlich nur gefragt habe, ob du imstande bist, die Tür zuzumachen. Du hättest ja auch sagen können, ja oder nein. Aber du bist aufgestanden und die Tür zugemacht. Das heißt, wenn X, wenn jemand dir eine Frage stellt, in einem ganz bestimmten Kontext, dann tu Y. Also ich habe rein linguistisch pragmatisch, ich habe dich aufgefordert, Tür zu machen, ohne zu sagen, ohne Imperativ zu verwenden. Ja? Im Endeffekt, was ich gesagt habe, war eine durch eine ganz bestimmte Höflichkeitsstrategie verpacktes Imperativ. Ich habe dich aufgefordert, Tür zu machen, habe ich aber aus gesellschaftlichen, aus sozialen, aus kulturellen Gründen, habe ich das quasi in eine Formel verpackt. Fragesatz ist nicht immer ein Fragesatz, also zum Beispiel Fragesatz kann auch rhetorisch sein oder Fragesatz kann auch aus Politeness, also Höflichkeit, für Höflichkeit verwendet werden. Wenn ihr auf der Straße jemand fragt, weißt du, wie spät es ist, dann sagt keiner, ja, ich weiß oder ja, nein, ich weiß es nicht. Sagt jeder, okay. Ja. Und wenn ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, könntest du die Tür zumachen? Ich könnte auch sagen, würde dir was ausmachen, wenn du Tür zumachen würdest? Oder ich könnte auch sagen, darf ich dich bitten, die Tür zuzumachen? Oder ich könnte auch sagen, würde dir was ausmachen, wenn ich dich darum bitten würde, die Tür zuzumachen? Also je länger diese Konstruktionen werden, desto höflicher klingt das und irgendwann mal kommt das unecht drüber. Richtig? Ja. Je kürzer die Konstruktionen sind, desto krasser kommt. Also kürzeste, mach die Tür zu. Das wäre das Kürzeste, aber wäre absolut unhöflich. Tür zu. Oder es gibt so eine didaktische Regel, zum Beispiel, wenn ein Kind reinkommt, sagt, na, was macht man, wenn man einen Raum betritt? Ja? All diese Dinge packen wir unter indirekten Sprechakten. Also das sind auch Sprechakten. Ja? Ich vollziehe etwas, ich vollziehe Aufforderung, indem ich indirekt das als Fragesatz formuliere. Ja? Also sowohl konstitutive Regeln als auch die regulative Regel. Was wir an der Stelle brauchen, ist nur der Begriff Regeln, weil wir damit umgehen müssen. Warum müssen wir damit umgehen? Wir haben gesagt, im Zwei-Welten-Modell gibt es ein abstraktes System und das System besteht aus Regeln. Das, was wir tun, diese Regeln konkret zu realisieren. Jetzt ist die Frage, wenn ich spreche ja gerade, ich habe nicht durch muttersprachliche Kompetenz, aber durch Gedächtnisleistung die Vorstellung, wie ein Satz im Deutschen konstruiert werden soll. Ja, das ist nicht meine Muttersprache, nicht mal Zweitsprache. Und ich versuche durch Gedächtnisleistung, irgendwann mal schwindet diese Leistung und man wird immer schlechter, es sei denn, man ist einfach antrainiert, das ist dann wieder andere Leistung. Aber durch diese Gedächtnisleistung versuche ich eben die Sätze auf Deutsch vorzubringen. Das tut ihr auch tagtäglich, in eurer Muttersprache oder Nicht-Muttersprache. Aber wenn besonders augenscheinlich ist das, wenn man das auf Nicht-Muttersprache bezieht, dann könnt ihr mir glauben, ich habe mich introspiziert und zwar oft genug, ich habe mich gefragt, denkst du eigentlich jetzt drüber nach, okay, du hast jetzt vor, einen Deklarativsatz hervorzubringen. Die Regel, die du mal, keine Ahnung, 1996 gelernt hat, also lautete, platziere das finite Verb in der zweiten strukturellen Position, versuche das Vorfeld nicht mit Unbekannten anzufangen, versuche das, sofern das ein komplexes Verb ist, das rechte Satzklammer mit einem Infinit im Verb zu besetzen und da kannst dann die untergeordnete Sätze dann anschließen. Erst, dass ich das realisiert habe, bilde ich den Satz. Und dann spreche ich das raus. Ja? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja ein Kenntnis darüber. Aber ich habe ein Kenntnis darüber, weil ich das aus meinem Gedächtnis so gelernt habe. Also ich habe mich bemüht und wir also dressieren im Endeffekt viele Dinge. Ja? Das ist auch eine Dressur. Ja? Nun ist die Frage, wie verwende ich die Regel, egal regulative oder konstitutive? Denke ich, während ich spreche im Vorfeld, und da ist der Begriff preskriptiv, schreibe ich mir vor, so zu sprechen, wie ich spreche, oder denke ich postskriptiv darüber, das, was ich gesagt habe, entsprach jetzt der Regel der Konstruktion des Deklarativsatzes im Deutschen oder nicht? Das Zweite kann ich bestätigen, das tue ich. Und dann versuche ich zurückzugehen und das zu korrigieren. Oder ich danke allen, die mich dann korrigieren. Ja, das finde ich immer, viele mögen das nicht, aber ich mag das. Also wenn ich einen Tippfehler habe, bitte schreibt das. Wenn ich irgendwas falsch sage, bitte korrigiert mich. Ja? Die Frage ist an der Stelle, wie verwende ich diese Regel? Fragt euch selbst, wie verwendet ihr diese Regel, wenn das Sprechen ein regelgeleitetes Verhalten ist? Verwendet ihr das im Vorfeld oder erst postskriptiv, also danach? Ja. Wenn wir jetzt kurz Fazit zwischen Saussure, Chomsky und Searle ziehen, dann haben wir zunächst mal Behauptungssprache als soziale Institution, da sind Searle und Saussure, aber nicht Chomsky. Also Chomsky schließt eben diese Verwendungsebene aus. Wobei, wer säße jetzt hier, also eine harte Chomskyaner würde mir jetzt sagen, dass nach dem vierten, diese Binding and Government Modell, ist dort doch also semantischer Anteil sehr groß. Und sobald Semantik da ist Interpretationsmöglichkeiten groß und da ist auch sozialer Kontext nicht weit. Ja? Aber trotzdem schon ein bisschen entfernter als Saussure und Searle. Es gibt für alle Sprachen gültige universale Tiefenstrukturen. Da würde ich jetzt auch Chomsky nur bedingt reinnehmen und nicht Saussure. Tiefen- und Oberflächenstrukturen ist nichts anderes als Kompetenz und Performance. Ja? Es gibt sogenannte Tiefenstrukturen, dort liegen die Sätze bereits, quasi die Bausteine eines Satzes. Und dann diese Bausteine erzeugen auf der Oberfläche dann syntaktisch wohlgeformten Satz. Für diese Formung nimmt Chomsky sogenannte Movements, also Bewegungsregeln an. Alpha-Movement zum Beispiel. Ja? Anstatt Alpha kann alles reingesetzt werden. Zum Beispiel C-Movement ist Constituent-Movement und da für den deutschen Deklarativsatz würde das heißen, okay, bewege das finite Verb aus den tiefen Strukturen in die zweite strukturelle Position der Oberflächenstrukturen hin. Ist das da. Ja? Und so kann ich tiefe Strukturen in den Oberflächenstrukturen überführen durch Bewegungsregeln. Diese Regeln sind beschrieben dort. Aber auf deine Frage zurück, kein Mensch weiß das, warum. Ja? Es ist ein Blackbox-Phänomen. Und diese Überführungsregeln nennt ihr auch Transformation. Deswegen lange hieß auch Chomskys Grammatik generative Transformationsgrammatik. Ja? Daher Transformation. Aber nicht Saussure. Und Gegenstand der Linguistik ist reine Sprache jenseits des jedesmaligen Sprechen, Chomsky und Saussure, aber nicht Searle. Ja, man sieht, also ich könnte das jetzt auch die Kreise zeigen zwischen diesen drei Autoren, aber in Bezug auf ganz wichtigen Themen, und das Wichtigste ist die letzte Frage, sind Chomsky und Saussure auf derselben Ebene, aber Searle bleibt für uns eben sehr wertvoll, weil er eine Äußerung nicht als Sprechakt denkt, sondern das Vollziehen eines Sprechakts denkt. Nochmal zurück auf meine Bitte, die Tür zuzuschließen. An der Stelle habe ich zunächst mal gesprochen. Ja? Und dieses Sprechen, man stelle sich vor, hier sitzt kein Mensch und ich äußere denselben Satz. Das heißt, es liegt das, was geschah, lag nicht darin, was ich gesagt habe, sondern dass du aufgestanden bist und die Tür zugemacht hast. Erst dann, wenn etwas vollzogen ist, wurde, hat auch ein Sprechakt stattgefunden. Und nicht einfach plappern. Wie heißt das auf Hessisch? Babbeln. Nicht einfach babbeln, sondern wenn das Babbeln etwas bewirkt, dann sprechen wir von einem Sprechakt. Das ist für linguistische Pragmatik deswegen wichtig, weil wir ohne eine ganz konkrete Interaktion kein Sprechakt denken können. Die Tabelle in der letzten Sitzung, das war auch der letzte Block, Block, wo wir Sprechakt und Interaktion, das ist das hier. Jetzt kommen wir kurz zu Habermas, das hier. Wir werden über Sprechakte sehr viel sprechen, aber ich wollte heute ein paar Sachen nicht vorenthalten. Das, was wir jetzt gemacht haben, das war zum Beispiel, bitte die Tür zu machen, ist ein Sprechakt. In der letzten Sitzung haben wir über Hochzeitstradition gesprochen, mit Ja-Wort. Ich habe dann danach recherchiert, vielleicht kann mich jemand kritisieren, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt aber Scheidungstradition in der muslimischen Welt, wenn der Ehemann dreimal sagt, ich lass mich scheiden, ich lass mich scheiden, lass mich, stimmt das? Ja. Aber es gibt eine spezielle Äußerung dafür? Ja. Und das muss von jemand bezeugt sein. Nicht. Okay, man kann auch tete-a-tete sein und dann.
Der Mann ist sich selbst der Zeuge.
Oh.
Also er hat die
zu vollziehen. Aber das stimmt, dass er dreimal einen und denselben Satz sagen muss. Weißt du, wie, und weißt du, wie der Satz zufällig lautet? Wie? Also auf Deutsch, Sinn übersetzt. Sagt zur Frau. Der Ehemann selbst. Okay, und damit ist das vollzogen. Im Endeffekt, wenn ich das dann richtig verstehe, dann ist das im Endeffekt genauso ein Sprechakt wie auch Ja-Wort in der Kirche. Würde ich sagen. Und die Welt hält sich auch dran. Die Welt hält sich dran. Ja, es ist, ja. Ja. Jetzt konstruieren wir mal, woher weißt du das eigentlich? Also, wir übernehmen eben diese Aspekte. Das Sprechen ist, das Sprechen einer Sprache ist eine regelgeleitete Form des Verhaltens, des sozialen Verhaltens in einer Interaktion. Und zu sprechen heißt etwas zu tun. Und jetzt zu Sprechakten. Warum, also dieser Begriff der Sprechakt und die Sprechakte meistens als Plural gebraucht, ist, weiß ich nicht, das ist bei Levinson zum zentralen Begriff der Pragmatik aufgestiegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, aber in der Sprachwissenschaft gibt es so ein Komplex, würde ich sagen, der Linguistenkomplex. In der Phonetik gibt es das kleinste nicht mehr zerteilbare Element der Phonetik, ja, von. In der, also Phonetik und Phonologie. In der Morphologie gibt es auch das kleinste nicht mehr zerteilbare Element, das ist Morphem. In der Syntax gibt es auch das kleinste Element, worauf sich Syntax bezieht, das ist Phrase oder ein Satz. Ja? In der Semantik gibt es auch das kleinste, nicht mehr zerteilbare, also eigentlicher Gegenstand der Semantik, das ist die Denotation, die Bedeutung, ja? Inklusive Konnotation. Und natürlich, wenn man Pragmatik als eine vergleichbare, mit dem gleichen Status, Beschreibungsebene der Grammatik haben möchte, man braucht dort auch etwas nicht mehr zerteilbares und das Kleinste. Und, ja? Also dasselbe Prinzip. Wenn man sowas nicht hat, hat man irgendwie nicht mehr das Existenzrecht, als Disziplin zu fungieren. Und deswegen das Erste, was Levinson gemacht hat, Searle gemacht hat, war, dass er zunächst mal Sprechakt an sich als Hauptgegenstand der linguistischen Pragmatik aufgestellt. Und er schreibt, egal wie er das definiert, wichtig ist, dass das der zentrale Begriff der linguistischen Pragmatik ist. Unabhängig davon, wie er das definiert. Weil Austin hat das anders definiert, er hat das anders definiert und Levinson hat das noch anders definiert. Ich werde versuchen, oft diese drei Autoren gegeneinander auszuspielen. Denn, das ist ganz witzig, ich lese das ganz kurz. Austin hin und wieder, wahrscheinlich weil diese Notizen für Vorlesungen sind, sind da sehr viele Elemente der gesprochenen Sprache. Sehr viele einfache Sätze, sehr leicht zu lesen. Und oft sagt er, ja, und nach meiner Klassifikation, Klammern, Gott hilf mir. Also so ein Bitte an Gott, hilf mir, das richtig zu klassifizieren. Also solche Sachen, sehr witzige Dinge. Und er schreibt am Anfang, Sekunde. Das ist die falsche Seite. Die erste Vorlesung möchte ich. Hier, erste Vorlesung. Und mit so einem Satz fängt er an. Ich habe nichts Schwieriges und schon gar nichts Anspruchsvolles zu sagen. Wer fängt mit so einem Satz ein Buch an? Ja? Eine Theorie. Der erste Eindruck, den man haben kann, okay, der Mann ist in seiner Sache sich nicht sicher. Oder er ist total zurückhaltend und sehr demütig, was er da schreibt. Ja? Ich habe nichts Schwieriges und schon gar nichts Anspruchsvolles. Ich habe keine Ambitionen, wenn ich alles, was ich schreibe, ist komplett, ach, du kannst auch was Besseres tun. Ja? Als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt, dass es stimmt. Das ist das Einzige und gleich wenigstens teilweise. Ja? Also ich meine, er sagt, das Einzige, was ich noch gerade aufrechthalten kann, alles, was ich hier schreibe, das stimmt, zumindest teilweise. Revidiert sich selbst. Totale Zurückhaltung, totale Unsicherheit, Einführungsstrichen. Da schreibt er weiter, die Erscheinung, um die es hier geht, ist sehr verbreitet und liegt ganz offen zutage. Hier und da müssen andere sie bemerkt haben, aber ich habe noch niemanden gefunden, der sich richtig darum gekümmert hatte. Also er sagt, er beschreibt die Sprechakte und er wundert sich selbst. Also das lag so vor der Nase. Wieso hat das keiner vor mir gesehen? Schon hat einer oder andere darüber was gesagt, aber ich habe das quasi, keinen gefunden, keinen Autor, der sich richtig darum gekümmert hätte. Warum habe ich jetzt genau diese ersten Sätze vorgelesen? Alles, was darin steht, ist tatsächlich so geschrieben. Ohne Ambition, ohne Prätensie, ohne Anspruch, ja, auf irgendeine Theorie. Er ist sehr zurückhaltend, der will nicht mal ein System entwerfen. Er erzählt uns über seine Beobachtungen, wie geheiratet wird, wie gewarnt wird. Er schreibt, was denkt ihr, wenn ihr zum Beispiel auf einem Hof ein Schild eines Hundes sieht, darunter irgendwie steht irgendwas, weiß nicht, was steht das auf Deutsch in der Regel? Bitte? Vorsicht, bissig. Ja? Oder einfach nicht, ohne Vorsicht, bissiger Hund. Bild und darunter bissiger Hund. Dann fragt er seinen Leser, was denkt er in dem Moment? Und er gibt gleich die Antwort, ich fühle mich gewarnt. Im Endeffekt vollzieht dieser Schild nichts anderes, als mich zu warnen. Das ist genau das Gleiche, wenn ich dir sagen würde, Vorsicht, bissiger Hund, als Satz äußern würde. Ja? Simple Beobachtung. Ich meine, seit wann gibt es solche Schilder? Keine Ahnung. Ja? Und kein Mensch hat sich richtig damit auseinandergesetzt, was das eigentlich ist. Jetzt gehen wir, das behalten wir auch die ganze Zeit, weil wir über drei Autoren die ganze Zeit sprechen. Dann kommt Searle. Und er gibt zum ersten Mal die Definition der Sprechakte. Also er übernimmt komplett sein Gedankengut und macht daraus ein System. Er beschreibt Sprechakt, also definiert den Sprechakt und sagt, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, damit diese Sprechakte glücken. Wir haben in der letzten Sitzung Facility Conditions erwähnt, ja? Glückensbedingungen auf Deutsch. Zum Beispiel hätte ich jetzt dich gefragt, würdest du bitte die Tür zumachen? Und du meintest, ja, ich würde das machen, aber du würdest das nicht zumachen. Ja? Dann würde der Sprecher der Aufforderung misslingen. Die Äußerung wird kooperativ beantwortet. Ich habe eine Frage gestellt, eine Antwort gekriegt. Alles okay. Ja? Aber der Sprecher der Aufforderung, bitte mach die Tür zu, würde misslingen. Ja? Und welche Voraussetzungen sollen gelten, damit du aufstehst und die Tür zugeht? Das ist beim ersten Mal als ein System, charakteristisch für eine Disziplin, erst einmal bei Searle. Ja? Also er macht aus dieser zurückhaltenden Definition oder zurückhaltenden Beobachtung bereits ein System, ein Programm. Ja? Programm ist mehr als nur eine Beobachtung. Und das, was dann Levinson später geleistet hat, dass er ein Handfeste, also als Lehrbuch daraus gemacht hat, dann hat er tatsächlich eine fertige, vollwertige Disziplin daraus gemacht. Warum? Er versucht, das, was Searle nicht gemacht hat, das Feld der linguistischen Pragmatik einzugrenzen. Wir haben doch ganze Zeit von Kontext und Interaktion gesprochen. Spricht auch Searle sehr oft darüber, was, also Kontext, 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 Kontext. Er spricht darüber, ob der Kontext nur eigentlich exklusive Domäne der linguistischen Pragmatik sein könnte. Ist es aber nicht so. Denkt er an Deixis aus der Deixis. Semantik haben nicht viele hier gemacht. Aber was sind die klassischen Deiktika? Ja, Adverbien, Zeitadverbien, Raumadverbien. Deiknum, auf etwas hinzeigen. Und das sind im Endeffekt die Hüllen, ja, um zu sagen, hier oder dort brauche ich einen Fixpunkt, wo ich selbst stehe, einen räumlichen Fixpunkt, um zu sagen, dort. Ja? Aber wenn ich dort bin, kann ich auch nicht mehr sagen, dort und die Stelle meinen, was ich vorhin gemeint habe. Ja? Das ist alles kontextabhängig. Genau die Zeitadverbien, wenn ich sage, morgen ist der 1. November, es reicht einfach, dass nach 12 Stunden diese Aussage keinen Bestand mehr hat. Also die Bedeutung des Wortes morgen. Weil da ist nicht mehr 1. November, sondern 2. November gemeint. Ja, also das ist alles kontextuell. Und wir haben ganze Zeit, als wir jetzt gerade sprechen, ganze Zeit semantisch geblieben, nicht pragmatisch geblieben. Ja? Deswegen ist die erste Aufgabe, die auch Levinson gelöst hat, wobei macht Semantik Gebrauch von Kontext und wobei macht Pragmatik Gebrauch von Kontext. Und man hat ja gesehen, dass Kontext nicht ausreicht. Man braucht Interaktion. Und dann hat man Interaktion, und das ist bei Levinson, als Grundelement oder Grundzaun um Pragmatik herum bedacht. Natürlich tauchen da dort die kontextuellen Sachen auf, aber das, man sagt, okay, das ist nicht der Gegenstand der Pragmatik, sondern das ist reine semantische Analyse, wenn wir die Dinge im Kontext betrachten. Ja? Okay? Also diese drei Autoren, das ist aus eine absolut anspruchslose, sehr zurückhaltende Beobachtung von Austin Searle, der zum ersten Mal Sprechakt als zentralen Begriff aufgestellt hat, und dann Levinson, der daraus eine Disziplin gemacht hat. Das ist diese Steigerung. Okay, also die Begriffe, darüber werden wir sehr viel sprechen, deswegen überspringen das einfach. Präpositionaler Gehalt ist eben alles, was unter Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik fällt. Die Äußerungen, bitte, könntest du bitte die Tür zumachen, hat eine Phonetik, hat eine Phonologie, hat eine Morphologie, hat eine Syntax und eine Semantik. Das ist die propositionale Gehalt. Das ist Proposition gegenübergestellt dem Präsupposition, das, was dem vorausgesetzt ist. Und jetzt, also die illokutionäre Funktionen, das sind in diesem Fall die illokutionäre Funktion der Proposition, könntest du bitte die Tür zumachen, ist die Aufforderung, die Tür zuzumachen. Ja? Im Original heißt das Illocutionary Force, also die Kraft, illokutionäre Kraft einer Äußerung. Das heißt, eine Äußerung mit einer ganz bestimmten Proposition hat noch irgendeine Kraft, die dieser propositionalen Gehalt hinausgeht. Ja? Also dieses Hinausgehen war eben deinerseits zu verstehen, okay, das ist jetzt Aufforderung, Tür zuzumachen. Und das ist das, was ich bei dir voraussetze. Sollten wir in einen anderen kulturellen Kreis uns bewegen, wo ganz andere Höflichkeitsstrategien herrschen? Wo hatte ich kulturelle Crashes zwischen dem Georgischen und Westeuropäischen? Zum Beispiel, wenn jemand mir was erzählt und ich als Echo zurückgebe. Das ist für meine Kultur, mein Kulturkreis höflich. Und hier wird das, oft habe ich das so erlebt, dass ich nicht richtig zuhöre, als Indiz dafür. Und nicht richtig zuhören ist unhöflich. Wenn jemand sagt, okay, ich war gestern im Zoo, dann höfliche Art, die mir als Kind beigebracht wurde, ist, warst du? Echo zu geben. Als Bestätigung, ich habe es verstanden. Also ich habe es wahrgenommen, ich habe es notiert. Ja, war ich, habe ich doch gerade gesagt. Komm zurück. Hörst du mir nicht richtig zu? Ja? Wie hörst du mir nicht richtig zu? Wie unhöflich bist du eigentlich? Dabei ist das genau das Gegenteil gefragt. Solche kulturelle Crashes kann ja passieren, weil für Höflichkeit gibt es zwei Strategien. Man nennt das auch Face-Saving Strategies, also Gesichtserhaltungsstrategien. Es gibt einschließende Strategie und ausschließende Strategie. Und europäische ist ausschließende Strategie. Man möchte einfach Distanz wahren, ja, also auf Distanz sein, wahren, genau. Zum Beispiel, wenn ich weiß nicht, in asiatischen Kulturen ist es einschließend, ja, du sitzt am Tisch bei jemandem Gast und er sagt, komm, iss doch. Ja, das ist eben einschließend, würde in Europa kein Mensch machen, weil das ist deine Autonomie, wenn du möchtest, wirst du natürlich nehmen, ja, ist, obwohl hier gibt es machen immer noch. Ne? Ist Kind, ja, genau. Kriegskinder machen das noch, ja. Aber das ist diese Ost und West, also Okzident und Orient, teilen sich bei diesen Gesichtserhaltungsstrategien im Mund. Das ist übrigens auch sehr interessanter pragmatischer Punkt. Wie kann ich jemanden kündigen, ohne dass derjenige sich dabei beleidigt fühlt? Ja? Wie kann ich jemanden kritisieren? Zum Beispiel, ihr stellt Arbeitszeugen hier aus. Ja? Und wenn er sagt, okay, er hat sich bemüht. Es ist nichts Negatives, ja? Ist aber ganz schlecht. Oder zum Beispiel, XY hat immer für eine gesellige Stimmung in der Gesellschaft, also in der Belegschaft gesorgt. Er war Alkoholiker. Ganz klar. Ja? heißt das tatsächlich. Also man brauchte indirekte Strategien, ohne jemanden zu beleidigen, trotzdem bei Wahrheit zu bleiben. Ja? Ja? Okay. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen, aber trotzdem kommen wir zu, also das ist ganz, auch ganz wichtiger Punkt, das ist etwas, also Habermas generell, ich kenne Philosophen, die Habermas bewusst meiden, ja, weil es nicht so leicht. Ja. Aber das sollen wir trotzdem merken, Universalpragmatik, also universalpragmatische Grundlagen der Kommunikation. Wir haben gesagt auch, dass er auch ein abstraktes Regelwerk voraussetzt. Aber in diesem abstrakten Regelwerk, im Unterschied zu Chomsky, stehen nicht, wie man Wörter bildet, Sätze bildet, Diskurse bildet, sondern bei ihm stehen, wie gebrauche ich richtig, in welcher Interaktion die Kenntnisse, die Kompetenzen, die sprachlichen Kompetenzen, die ich habe. Und die sind universal. Das heißt, jetzt mein Kenntnis darüber, dir eben eine Frage zu stellen, ob du die Tür zumachst, das ist einfach die Vorstellung darüber, wie gebrauche ich im Deutschen einen Fragesatz. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, jetzt habe ich Punkt 3 gewählt, Option 3 gewählt. Das hat geklappt. Ja? Dass ich trotzdem einen Gebrauch von einem universellen Regelwerk mache. Das ist die Überzeugung von Habermas. Die zwei sehr wichtigen Punkte, was er mit reinbringt, ist Rationalität und Vernunft. Indem ich diesen Satz geäußert habe, habe ich die Rationalität, ein sozial rationales Verhalten manifestiert, aber auch Vernunft, die wir zusammen teilen. Darunter fehlen zum Beispiel Vorstellung über Sinn und Unsinn. Ja, ich habe nicht gesagt, irgendwie würdest du bitte höflicherweise aus dem Fenster springen. Sondern ich habe, ja, also Vorstellung, was Sinn und Unsinn ist, dass wir darüber lachen, ja? Dass wir gemeinsame Vorstellungen darüber haben, worüber wir lachen und was Sinn oder Unsinn ist. Und dass deinerseits, dass das quasi ein kooperatives Verhalten war, rein sozial gesehen. Wir leben in einer Community, wir bilden hier jetzt eine Community und wir verhalten uns entsprechend kooperativ in diesem Community, ja? Entsprechend unserer Rollen. Das ist auch sehr interessant. Wir haben ganze Zeit von Präsupposition in der letzten Sitzung, Doppel-P, Präsupposition gesprochen. Ich beobachte mich selbst, dass ich bei solchen Sachen, also ich habe diesen Begriff nicht zum ersten Mal auf Deutsch gelesen. Deswegen weiß ich dann, also schreibe ich das in eine andere Sprache. Ja. Abgesehen davon, dass ich sowieso Schreibfehler habe, auch in meiner Muttersprache habe ich Schreibfehler. Ja. Aber das hat keiner behandelt damals in der Sowjetunion, also es ist geblieben. Ihr leidet jetzt drunter. Also, ja. Also Präsupposition. Ich habe gesagt, dass wenn wir ein Gespräch anfangen, das setzen wir ganz bestimmte Dinge voraus. Als ich dich gefragt habe, du leidest heute sehr, aber du saßt ja einfach an falschen Ort. Als ich gefragt habe, könntest du bitte die Tür zumachen, ich habe bestimmte Dinge vorausgesetzt. Ich habe vorausgesetzt, du verstehst Deutsch. Ich habe vorausgesetzt, du würdest meine höfliche, indirekte Aufforderung verstehen. All das habe ich vorausgesetzt und erst dann habe ich das gesagt. Habermas geht aber noch weiter und er sagt, nein, das Niedrigste oder das aller Basalste, was man mitbringen soll, ist eben Vernunft selbst und Rationalität selbst. Das ist die Präsupposition, die wir für jegliche Konversation brauchen. Ja? Und Sprache ist eine Vernunftskonstitution. Das heißt, das ist sehr interessant bei ihm. Ja? Also Vernunft gibt es nicht irgendwo abstrakt und a priori, sondern jedes Mal, wenn wir sprechen, wird eben Vernunft erzeugt oder man konstituiert. Jedes Mal neu konstituiert. Ja? Und auch seine Frage, wieso und wohin geht die Äußerung über den Satz hinaus? Ja? Wieso zum Beispiel, ich, ja, bitte? Ja, die beiden Begriffe, also Vernunft ist etwas, was abstrakt da ist. Ja? Sagen wir mal so, Vernunft ist ein Begriff aus der Psychologie. Die Rationalität ist etwas, was in einem sozialen Community quasi erzeugt wird. Rationalität, rationales Verhalten hier in dieser westlichen Gesellschaft kann etwas sein, was zum Beispiel in einer anderen afrikanischen Gesellschaft oder kaukasischen Gesellschaft absolut irrational sein könnte. Vernunft ist aber die Vorstellung, was vernünftig ist und nicht vernünftig ist, dann aber einheitlich. So ungefähr kann man das auseinanderpuzzeln. Also das ist ein, wie nennt man das? Vernunft ist ein universalpsychologischer Begriff und Rationalität ist ein behavioristisch-psychologischer Begriff. Also das ist auf Verhalten reduziert. Und Verhalten kann hier so sein und dasselbe Verhalten woanders absolut irrational ausfallen. Sagen wir mal, zum Beispiel, wenn Kaiser von Japan jemanden bitten würde, würdest du bitte so höflich sein, um die Tür zu machen, das würde absolut irrational sein. Vernünftig sein, aber absolut irrational. Ja? Weil er ist ein Kaiser. Ja, er würde nur so machen und dann die Tür zu. Ich wollte kurz nochmal hier dazu kommen, weil das auch eine sehr wichtige Frage ist. Warum ist das so, wenn ich jemanden frage, würdest du heute Abend mit mir ins Kino gehen? Als Antwort lautet, ich muss noch lernen. Und ich deute das als nein. Also wobei geht die Äußerung, ich muss noch lernen, hinaus zum Nein? Also wie geht das? Es ist nicht so trivial, was ich jetzt gerade sage. Es ist nicht nur trivial, dass ich als das Nein verstanden habe, sondern dass derjenige, der diesen Satz äußert, davon ausgeht, dass ich das als Nein verstehe. Ja, das sind zwei verblüffende Dinge. Ich habe so ein witziges Beispiel. Vielleicht nehme ich mir jetzt dann aus der späteren Sitzung raus. Aber stellt euch vor, ihr fragt jemanden, möchtest du Kaffee? Und der sagt, ich muss noch lernen. Ja? Nein, er sagt, ich habe morgen eine Prüfung, wichtige Prüfung. Was ist das jetzt? These 1, er hat morgen eine Prüfung, also muss er länger schlafen. Und wenn ich einen Kaffee eingieße, dann schläft er vielleicht nicht. Und deswegen wird der Prüfung schlecht abschneiden. Also nein. Oder er sagt, okay, ich habe morgen eine Prüfung, muss ich noch heute lange lernen? Muss ich lange wach bleiben? Also das ist ja. Kaffee hilft ja wach bleiben. Ja? Bei sowas, also ich habe zwei Thesen und ich muss das überprüfen. Ja? Also ich gehe davon aus, der hat entweder ja oder nein gemeint. Ja? Wie geht das? Also wie komme ich dann auf einen richtigen Schluss oder nicht? Ja? Und dann hat er ein komplexes System, das ist das Schwierige bei Habermas. Vielleicht dann, ich habe etwas unglücklicherweise das als Geltungsansprüche. Geltungsansprüche ist so ein Reflekt von Glückensbedingungen. Ja? Also wie muss das etwas formuliert sein, damit eben diese Interpretation klappt und nicht klappt. Ja? Möchtest du Kaffee sein? Nieder mit Weltimperialismus, höre ich als Antwort. Was ist das, ja oder nein? Was sagt ihr? Warum nein? Genau, und wenn er begünstigt, dass so ein Kaffee gekocht wird, dann begünstigt er irgendwie Weltkapitalismus. Also trotzdem, es ist alles trotzdem irgendwie hinzubiegen. Ja? Ja, also es ist trotzdem, so eine Antwort wie nieder mit Weltkapitalismus hat einen Geltungsanspruch als ja oder nein. In so einer Situation. Und dass er geht da, es ist ein bisschen schräg, also ich würde nie mehr jemanden fragen, soll jemand fragen, willst du Kaffee oder nicht? Aber wenn man sagt, okay, ja, ich trinke Kaffee, aber nur von diesen Fairtrade-Cafés, so heißen die, glaube ich. Ja? Und keine Ahnung, solche Sachen. Ja? Ich habe diese Klassifikation habe ich noch besser von Levinson, deswegen muss man das hier jetzt nicht schauen. Das überspringe ich auch. Und dann komme ich direkt zum Wittgenstein. Wir haben ganze Zeit jetzt über zwei Weltenmodelle gesprochen, drei Autoren, Saussure, Chomsky und Searle. Und jetzt kommen wir zum Modell gegenüber. Zwei, also etwas komplexe Ontologie, das ist zwei Weltenmodell und man nennt das flache Ontologie. Das ist nur, wo eine Weltmodell ist quasi. Ja? Nur eine Welt existiert. Und das ist Ludwig Wittgenstein. Ich bin großer Fan von Ludwig Wittgenstein. Seit langer Zeit. Er war Schüler von Bertrand Russell und der Bertrand Russell mag ich auch sehr. Nicht nur wegen seiner liberalen Einstellungen, sondern er hat auch endlich, also er hat Frege so kritisiert, und das ist eigentlich ein Thema in der Semantik, dass Frege 3 Jahre lang nicht aus dem Haus rausgekommen ist. Und man schreibt, als Freges Frau starb, war er nächste Woche schon arbeiten. Also ja, egal. Das sind die Anekdoten in der Philosophie, die man oft hört. ganz interessant an der Stelle ist, wo immer Sprache existiert, existiert sie als Tätigkeit und Gebrauch. Damit ist das endgültig, also ein Urteil für alles, was man als a priori existent erklärt. Ja? Er sagt, wo Sprache überhaupt sonst noch existiert, dann existiert sie nur im Gebrauch. Er sagt, alles, was man denken kann, kann man auch aussprechen. Ist das interessant? Ja? Versucht mal, über etwas auszusprechen, über etwas zu denken, was man nicht aussprechen kann. Deswegen ist auch der logische Schritt. Bitte?
Farbe kann man nicht beschreiben.
Nicht? Es gibt eine Farbe und man kann nicht drüber ein Wort finden. Ich habe als erste Folie eine Aufgabe hier gezeigt, die Schöpfungsmythen. Und Marduk kennt ihr aus der mesopotamischen Mythologie, Marduk. Marduk war ein Gott von mesopotamischen Göttern. Und die Schöpfungsgeschichte ist so, das ist ein sehr guter Punkt zu deiner Replik, dass es waren viele und Marduk war eine von vielen Göttern. Und eines Tages, es war ein Chaos, ne, wie immer, es muss jetzt Ordnung geschaffen werden, und die Götter haben gesagt, Marduk, du bist jetzt der Hauptgott ab heute. Wir ernennen dich einfach zum Hauptgott. Nun, diese Ernennung ist nicht einfach irgendwie so ein Zepter zu überreichen, sondern diese Ernennung manifestiert sich darin, dass alles, was Marduk sagt, wird geschehen. Also seine Sprache bekommt schöpferische Eigenschaft. Wenn er sagt Tisch, dann geschieht Tisch. Wenn er sagt Licht, dann geschieht Licht. Wenn er sagt, also im Mythos selbst wird erzählt, nicht, dass er einen Tisch oder Licht erschaffen hat. Er sagte, okay, das Getreide soll wachsen und da wuchs Getreide und Berge sollen entstehen und da entstanden die Berge. Und da steht, alles, wofür er einen Namen gefunden hat, hat angefangen zu existieren. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und gleichen Schluss zum Wittgenstein. Er sagt, alles, was man denken kann, kann man auch aussprechen. Und das letzte Paragraph seines Traktates, der allerletzte Satz lautet, alles, was man nicht aussprechen kann, darüber soll man schweigen. Das ist auch meine Antwort darauf. Wenn einer Farbe, was man nicht beschreiben kann, darüber soll man schweigen. Das hat der größte Philosoph des 20. Jahrhunderts gesagt. Das ist ein unglaublich, ich finde, das ist sehr geistreich. List Tractatus, das sind 60 Seiten, 120 Paragraphen. Das ist das einzige Buch, das so akzeptiert in der wissenschaftlichen Welt ist. Und er schreibt am Anfang, dass er bewusst keine einzige Quelle verwendet. Also das ist das einzige wissenschaftliche, vielleicht so berühmtes Buch, wo null Verweise, null Quellen, obwohl seit Antike bis Mittelalter das Thema eigentlich sehr präsent ist. Und er sagt, ich bin mir sicher, jemand hat schon mal drüber was geschrieben, aber das ist mir jetzt egal. Ich schreibe jetzt einfach, was ich drüber denke. Ja, das ist ganz sehr, also das ist ein richtig cooles Buch. Das können wir auch, also das, was rot steht, ist, wie gesagt, die Kernaussage, was er sagt. Da kommen wir jetzt zur Interaktion. Ja? Er sagt, dass etwas zu sagen oder Sprachgebrauch nicht einfach tun, sondern eingebettet in ein Tun. Ja? Das ist das Beispiel, wenn hier kein Mensch säße und ich gesagt hätte, würdest du bitte die Tür zumachen. Das ist dasselbe Beispiel, wenn ich nachts in Hamburg im Hafen reinschleiche, Flasche Champagner nehme, auf den Tisch, auf dem Schiff knalle und sage, hiermit taufe ich dich im Namen von Zacharias II. Oder so. Ja? Würde auch nicht gehen. Also das heißt, es muss in einem Tun eingebettet werden. Wir werden das später als diese Konditionen für einen Sprechakt beschreiben. Ja? Aber auch einfache Sprechakte, wie jetzt zum Beispiel jemand auffordern, Frage stellen, Wunsch äußern, Wette abschließen. Wo ist eigentlich die ich mit der Wette abgeschlossen habe, letzte Sitzung? Wie hieß sie nochmal? Jinan, genau. Ist nicht da.
Ja, aber Frankfurt hat auch nicht gegen Hannover gespielt.
Die spielen aber demnächst irgendwann mal. Hannover hat aber gegen Dortmund gewonnen. Komm.
Ja.
Deswegen ist sie heute nicht da. Okay. Es ist ganz wichtig. Also all das funktioniert nur, wenn das in einer bestimmten Interaktion, also in Tun, in ein Tun heißt das tatsächlich, ja, das ist tatsächlich eine Interaktion damit gemeint. Ja? Das muss ein Kontext entstehen. Und das ist auch natürlich auch ganz, ganz große Kritik an dem, warum Performance Verzerrung der Kompetenz ist oder wie Chomsky das sieht. Er schreibt, Wir gebrauchen Sprache nicht richtig oder falsch. Das ist ganz wichtig. Jetzt muss man ja nachdenken, was das ist. Man kann Sprache weder falsch noch richtig gebrauchen. Wir können Sprache nur gebrauchen oder nicht gebrauchen. Ja? Damit ist, ja, schade. Also vielleicht fange ich nächste Sitzung tatsächlich mit Freges Viereck an. Ja, Freges Quadrat, kennt ihr Freges Quadrat? Freges Quadrat platziert alle Dinge, alle Sachlagen, alle Geschehnisse nach wahr und falsch, nach zutreffend und nicht zutreffend. Ja? Falsch oder richtig. Das ist Freges Vorstellung, wie man Bedeutungswelt erheben kann. Und das funktioniert in der Mathematik. Weil in der Mathematik kann man alle Probleme nicht lösen. Man kann die Problemlösung verschieben und punktuelles Problem trotzdem in einer Formel auflösen. Ja? In der wahren Welt geht das aber nicht. Ja, damit, also in der Mathematik kann man innerhalb eines Feldes das Problem lösen, ohne dass dabei ein globales Problem vielleicht gelöst ist. Ja, man kann das Pumping-Lemma, kennt ihr das? Also um Rechnung zu, ich kann in der Mathematik tatsächlich, auch, wir haben Gleichung und linke Seite geht auf, rechte Seite geht nicht auf. Und ich kann das als Lemma betrachten und das auf Pumping, wie heißt das auf Deutsch, Pumping? Aufpumpen? Nein, aufpimpen, pimpen. Ja. Was ist das? Pumping-Lemma heißt das. In der theoretischen Mathematik googelt einfach Pumping-Lemma, dann ist das ganz klar. In Wikipedia steht überall, was das ist. Also das geht nur in der Mathematik tatsächlich. Und dann komme ich trotzdem auf meine Gleichung am Ende. Und diese Gleichung trifft zu oder trifft nicht zu. Und das funktioniert in der Mathematik. Und Frege war ein Mathematiker und hat versucht, eben diese formale Sache auch in die Sprache zu übertragen. Und das gefällt mir. Ich glaube auch sehr dran. Ich mag sehr diese Idee, dass man Sprache, natürliche Sprache, weder falsch noch wahr gebrauchen kann. Man kann die Sprache entweder gebrauchen oder nicht gebrauchen. Und am Ende sehen wir, ist das missglückt oder hat das geglückt? Der Gebrauch geglückt oder nicht geglückt? Mehr nicht. Das ist also nicht einfach wahr oder falsch. War das richtig oder war das falsch? Nein, ich habe das jetzt gebraucht. Ich habe jemanden gefragt, würdest du bitte die Tür zumachen? Dann das oder die Tür. Mit so einer Bewegung. Die Tür. Oder so, keine Ahnung. Und dann sehe ich, ob es missglückt oder nicht. Ja, ich sehe ja gar nicht, also ich achte ja gar nicht drauf, dass das eigentlich eine Ellipse ist, komplett. Ja, alles ausgelassen ist, was man an einem Satz braucht. Ja? Ursprünglich vergleicht Wittgenstein Sprechen mit einem Schachspiel. Ja, nach einem ganz bestimmten festgelegten Regeln. Die Regel als Begriff oder die Regel als Begriff hatten wir bei Searle zum ersten Mal. Konstitutive und regulative Regeln. Und er meint, dass er tendiert zu konstitutiven Regeln, insofern als man während des Sprechens die Regeln verändern kann. Ja? Beziehungsweise während des Sprechens die vorher festgelegte Konversationsregel, sonstige Sachen, auch verändern kann. Ja, deswegen nicht regulative Regeln, wozu er tendiert, sondern er begreift Regeln als Wegweiser. Er zeigt uns, in welche Richtung wir gehen. Ich weiß, dass jetzt vielleicht ein Beispiel fehlt, aber stellen wir uns kurz vor, zwei Menschen unterhalten sich. Und da ist das Thema zum Beispiel das Wetter draußen. Das ist eine Gegebenheit. Das ist wie ein Schachspiel bereits. Und das ist bereits begonnen. Ja? Ich gehe aber in diesen konversationellen Container rein. Ich bin da und ich beanspruche einen Redebeitrag meinerseits. Und ich wähle mich und ich sage, und wisst ihr, was mir gestern noch passiert ist? Ich verändere da komplett das Thema. Ich verändere die Verteilung der Rollen. Ich verändere die Vergaberecht von Beiträgen und ich beanspruche das für mich. Ja? Also das war zunächst mal ein Wegweiser, ich habe einen Übergang geschafft und das ist nur ein Beispiel, aber wir können ja bei funktionaler Satzperspektivierung, wenn man Fokus, Topic, Thema, Rema zum Beispiel hat, wir haben auch extra Sitzungen dazu, aber das soll sitzen. Das ist wichtig. Ich überspringe das wahrscheinlich auch. Nee, das ist jetzt über Austin. Internet hat uns verlassen oder hat nicht verlassen? Nee, hat nicht verlassen. Oh, ich habe ja auch noch ein PDF. Das könnte ich auch in... Bitte? Ist da? Ja. Aber ohne Genau. Also wo war ja, abgesehen davon, dass ja die Perforative als erstes beobachtet hat, die Leistung von Osting. Also das ist tatsächlich die Entdeckung der Perforativa, ist der Anfang quasi der linguistischen Pragmatik. Für Osting galt, dass der Satz ist nicht das, was er beschreibt. Können wir das mitmachen? Ja. Der Satz selbst ist nicht das, was er beschreibt. Es gibt eine fakultative Relation zwischen einem Satz und eben Kontext, in dem er auftaucht und immer was Neues bedeutet. Also die Erscheinung, oder belassen wir bei diesem Begriff, Proposition, eine Äußerung mit Phonetik, mit Morphologie, mit Syntax, mit Semantik, ist nicht das, rein phänomenologisch nicht das, das, was er beschreibt. Ja? Bei Saussure heißt das etwas statt etwas, was das sprachliche Zeichen leistet. Das sprachliche Zeichen steht für etwas, aber er ist nicht das selbst, wofür er steht. Ja? Die ökonomische Natur der Sprache, was uns evolutionär Vorteile verschafft. Nach Osting, eine performative Äußerung beschreibt nicht einfach eine Handlung, sondern vollzieht eine Handlung. Und das ist dabei ganz wichtig. Der Satz, ich bin jetzt hier. Dieser Satz ist zwar weder hier, weder ich, noch sein, noch Lokation, noch Zeit. Aber er vollzieht eine Handlung, die genau das ist, was dieser Satz bedeutet. Und das ist die absolut wissenschaftlich eine revolutionäre, wenn man so möchte, Beobachtung. Und Sprache bezieht sich nicht einfach auf die Welt, so wie hier das galt, sondern ist ein Geschehen in der Welt. Damit, dass das sämtliche Tun, was wir haptisch, beobachtbar, sensitiv zugänglich tun, ist gleichgesetzt mit Sprechen. Nicht mit Sprache, sondern explizit mit Sprechen. Vielleicht greife ich an der Stelle auch vor, ganze Zeit, was wir jetzt angesprochen haben in der letzten Sitzung, hiermit kündige ich dich, hiermit lobe ich dich, hiermit wette ich mit dir, das Ja-Wort, hiermit taufe ich das Schiff, lalala. All das waren explizite Formen, klare Verbalstämme, die eine Handlung performt haben. Der Satz, ich sage euch, die Welt ist ein Kugel. Ja, das Verb sagen bedeutet auch zeitgleich die Handlung, die ich dabei ausführe. Damit explizit, also auf der Oberfläche, drückt etwas aus. Ja, ist das klar? Und das ist nur bei, und für Osting ist das tatsächlich die explizite Äußerungen, die uns Handlung erlauben, nur der Gegenstand der linguistischen Pragmatik. Und wir haben gesagt, bei Searle und Leveson hat sich das verändert. Wiefern? Bei Searle bereits eine Frage zu stellen, etwas als deklarativ auszudrücken, ist bereits ein Akt des Fragens, Akt des Beschreibens, Akt des Lalala. Das heißt, man braucht nicht mehr die explizite linguistische Elemente, um von Sprechakten zu sprechen. Ich kann auch Sprechakt vollziehen, indem ich Frage stelle, indem ich Befehl gebe, indem ich schwöre, ja? Und so weiter und so weiter. Und dabei verwende ich nicht mal die explizite Elemente dieser Sprache, im Deutschen würden das die Verbalstämme sein. Als Test habe ich ja angeführt in der letzten Sitzung, hiermit. Wenn hiermit funktioniert bei etwas sinnvoll, dann ist das performativer. Was ich an der Stelle sagen möchte, im Endeffekt, nicht nach Osting, aber später bei Searle und noch stärker bei Osting, das jedweilige Sprechen an der Stelle ist ein Sprechakt. Das, was ich jetzt hier vollziehe, ist ein Sprechakt, in dem ich ganze Zeit die Dinge behaupte. Was mache ich hier eigentlich mit meinen Propositionen, die ich hier artikuliere, mit meinen Äußerungen, mit diesen Sätzen? Ich behaupte ganze Zeit etwas. Gerade habe ich eine rhetorische Frage gestellt. Das war der Sprecher des Fragens, des rhetorischen Fragens. Und die ganze Zeit vollziehe ich die Sprechakte des Behauptens, ohne dass ich dafür explizite Performativmarker verwende. Und damit ist im Endeffekt in einer ganz bestimmten Interaktion, Konversation in einer ganz bestimmten Interaktion, nichts anderes als Sprechakt. Also die Sprechakte, die aufeinander folgen. Ja? Ihr seht jetzt, wo wir angefangen haben und wo wir enden. Und wie anspruchsvoll Austin war und wie auf einmal global die Vorstellung immer linguistischer Pragmatik geworden ist. Das ja, muss man irgendwie sich vor Augen führen. Es ist ein Geschehen in der Welt. Unsere Vorlesung geschieht gerade, also ist das auch komplett eine Sprechakt. Die drei Begriffe, die werde ich oft genug wiederholen und verwenden. Nein, ich stelle mich hier am besten an der Stelle. Die performativer, die kontrastiver, also konstatierenden müssen hier stehen, das muss ich auch noch ändern. Die sämtliche Äußerungen, die explizit oder implizit sind, dieses Behaupten, Fragen und so weiter, die implizieren einen Sprechakt. Und wenn ich Verbalstämme habe, wie hier mit lobe ich dich, hier mit kündige und so weiter, das sind die expliziten. Impliziten und expliziten, nach dem Gebrauch erst, werden lokutionär, illokutionär oder perlokutionär. Und ich habe die hier einfach, es ist ziemlich simpel an der Stelle, was die drei bedeuten. Dass überhaupt etwas gesagt wird, ist das eine lokutionäre Akt. Dass überhaupt ich hier stehe und überhaupt zunächst mal etwas sage, ausgeschlossen von mir selbst. Weil diese Sätze können auch alle anderen auch sprechen. Und diese anderen, ausgeschlossen, also ausgeschlossen der Quelle, haben sogenannte Locutionary Force. Sobald aber eine Intention, und da komme ich wieder im Spiel, ich habe eine Intention, diese Sätze hier zu sprechen. Ich habe eine Funktion, die determiniert, dass ich diese Sätze spreche. Kommunikative Absicht. Ich spreche diese Sätze mit einer ganz bestimmten Absicht. Das ist dann illokutionärer Akt. Sobald der Illokutor als Sprecher, als Quelle ins Spiel kommt, dann ist lokutionärer Akt ein illokutionärer Akt. Was ist Illokution? Besetzt mit einem Sprecher, ganz konkret, besetzt mit einer ganz konkreten kommunikativen Strategie. Ich habe eine ganz bestimmte kommunikative Strategie, eine ganz bestimmte Funktion. Ich habe einen ganz klaren Plan, in welcher Reihenfolge und so weiter ich diese Sätze ausspreche. Das ist illokutionärer Akt. Und sobald der Hörer im Adressat dieser Äußerungen ins Spiel kommt, wofür die bedacht sind, dann ist dieselbe Akt ein perlokutionärer Akt. Im Endeffekt sind das drei Phasen eines Kontinuums. Das sind nicht drei verschiedene Dinge. Es gibt Sätze, die gebraucht werden, um Staubsauger zu verkaufen. Sobald aber ein Staubsaugerverkäufer kommt und diese Sätze gebraucht, sind diese Sätze illokutionär. Und sobald jemand überzeugt ist von diesen Sätzen und Staubsauger kauft, sind diese Sätze perlokutionär. Wenn wir auf Schild mit dem Hund und bissigen Hund da sehen, ist das zunächst lokutionärer Akt. Sobald ich das lese als Empfänger, dann nehme ich das wahr, ist das illokutionärer Akt. Aber sobald ich, wenn ich trotzdem die Tür aufmache, ich fühle mich nicht gewarnt, ich halte das für einen Scherz, dann ist perlokutionärer Akt gescheitert. Wenn ich Staubsauger mit diesen Sätzen nicht verkaufen konnte, dann ist lokutionärer Akt illokutionär geblieben, ist nicht perlokutionär geworden. Wenn ich dich warne oder wenn ich jemanden lobe und der fühlt sich überhaupt nicht gelobt, weil das zu oberflächlich rüberkommt, irgendwie nicht richtig mit nicht richtigen Performativer besetzt ist, dann blieb das ein lokutionärer Akt als illokutionär, aber nicht perlokutionär. Ist das klar? Alleingenommene Propositionen, diese Proposition beim Sprecher und dieselben beim Sprecher und Hörer. Dann haben wir die drei Phasen und wir haben fast überzogen. Wir haben Fazit 1, Fazit 2, lest das zu Hause. Und Fazit 3, welche ist mir wichtiger? Eigentlich alle? Okay, vielleicht eben die Fazit 3. Nee, das ist 2. Nee, 3 wollte ich. Kann man das hier klicken? Ja, das kann man hier auch klicken. Also wir haben ganze Zeit zwei Welten Ontologie angesprochen, aber nicht nur im pragmatisch-linguistischen Sinne, sondern allgemein. Wir haben Saussure und Chomsky erwähnt, damit sind wir eigentlich weiter als nur linguistische Pragmatik. Und wir haben für flache Ontologie tendiert. Ich habe versucht, weiß nicht, ob es geklappt hat, möglichst neutral die beiden zu betrachten, aber ich persönlich glaube, dass man für pragmatische Analysen von einer flachen Ontologie, vom Gebrauch der Sprache ausgehen soll und nicht von Existenz eines abstrakten Systems. Sprache existiert nicht als Form, sondern nur in Form von Praktiken des Sprachgebrauchs. Das ist ganz wichtig. Also das ist auch im tiefen empirischen Sinne. Für empirische Sprachwissenschaft, der Gegenstand der Linguistik ist eben die Sprache, die gebraucht worden ist. Und wenn wir überlegen, wobei wird eine Sprache gebraucht, dann wissen wir immer, Sprache wird von jemandem gebraucht, also Illokutor. Illokutor hat immer irgendeine Strategie und Sprache wird an jemanden adressiert. Und jetzt überlegt man, das ist vielleicht unsere Projektaufgabe, zumindest im Dialogmuseum, ist das tatsächlich so, dass wir bei Auswahl von Proposition und Festlegung unserer Strategie frei vom Hörer oder nicht? Ist die Form, wie wir Sprache gebrauchen, unsere autonome Entscheidung oder werden wir vom Zuhörer beeinflusst? Wer das ist, was wir von ihm wollen? Stellt euch, es ist ein kleines Kind. Na, wie geht's denn heute? So spricht man diese Babysprache, ja? Wir passen uns ständig an. Deswegen ist Perlokution auch genauso wichtig. Ja? Also irgendwann mal, wenn man Pragmatik richtig gemacht hat, am Ende weiß man, dass man irgendwie von Interaktion, von Zuhörer, von Strategien so dermaßen beeinflusst wird, dass eigene, individuelle, autonome Entscheidungen eigentlich, ich weiß nicht, wie viel noch übrig bleibt. Und die Überlegung, die wir im Projekt machen, ist, wie sieht unsere Sprache aus, wenn wir die aussprechen oder wenn wir sie schreiben? Ja, also das ist auch die Form des Gebrauchs, die beeinflusst, wie wir die Proposition letztendlich gestalten. Dafür werden wir aber viel Zeit haben, machen wir nächste Woche weiter.